Mit den Themen an diesen Sonntagen nehmen wir nochmal auf das, was wir an den Alpha-Abenden auch so ein bisschen verhandeln. Und heute ist eben so dieses Thema Chance zum Neuanfang. Am Donnerstag hatte ich das auch schon beschrieben, dass wir in unserer Kultur ja von zwei Zeitvorstellungen geprägt sind. Das eine ist so diese lineare Vorstellung von Zeit. Das ist auch das, was uns in der Bibel begegnet, eben, dass es einen Ursprung und ein Ziel, einen Anfang und ein Ende gibt. Und das andere ist eben, und das begegnet uns auch so in der Bibel, dieser Gedanke des Wiederkehrenden. Und das ist eben das, was dann Frühling, Sommer, Herbst und Winter ausmacht, die Jahreszeiten, die Monate und. Da wiederholt sich das Leben. Und damit kann man ja unterschiedlich auch umgehen. Es gibt ja Religionen im Buddhismus zum Beispiel, wo das auch generell zum Lebensprinzip wurde, eben dass sich das Leben auch wiederholt und ein Kreislauf ist. Wenn wir in die monotheistischen, in die jüdisch-christliche Tradition hineingucken, dann sehen wir eben, dass zuallererst vom Wesen her Zeit etwas ist, wo es um Anfang und Ende geht. Darum beginnt natürlich die Bibel auch mit dem Ursprung und endet dann auch mit dem Ziel, also mit dem Buch Genesis und mit dem Buch der Offenbarung. Und auf diesem Zeitstrahl, auch in bestimmten Bereichen sich wiederholen, findet eben das statt, was wir Leben nennen. Und die Chance zum Neuanfang oder die Frage nach dem Neuanfang ist ja eben die Frage danach, wie funktioniert das denn? Und wie kann das denn gehen? Und wir haben ja wir haben Donnerstag auch kurz unterschiedliche Ereignisse, wo wir in besonderer Weise dann auch überlegen, wie wir das neue Jahr zum Beispiel anfangen, was wir verändern wollen. Aber wir merken eben an sehr vielen Stellen, eigentlich neu anfangen, das ist schwierig. Wir haben am Donnerstag auch über die Geschichte von Nikodemus kurz nachgedacht. Nikodemus, ein Weiser, ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer in Israel, kam zu Jesus bei Nacht, um mit ihm darüber zu reden, wie ist das denn mit diesem Leben? Was ist denn das, was das Leben ausmacht? Und Jesus hat ihm etwas davon erzählt, dass er neu geboren werden muss. Und daraufhin antwortete Nikodemus, wie soll das gehen, neu geboren? Und er sagte ja dann, ich kann ja nicht wieder in den Leib meiner Mutter hineinkriechen, Neugeburt, das geht doch nicht. Und das ist richtig. Und da hat Jesus auch nicht gesagt, das ist irgendwie Quatsch, weil wir können körperlich, also materiell nicht von Neuem geboren werden. Wir können manchmal so ein paar Teile jetzt austauschen lassen, da ist die Forschung und die Medizin ja auch schon sehr weit und wir überlegen ja auch, wie wir vielleicht den Menschen unsterblich hinbekommen. Dieser Gedanke vom Transhumanismus und so ist ja etwas, was gerade auch sehr präsent ist. Aber bis zum heutigen Tage, und ich weiß auch nicht, ob sich das ändern wird, ist eben so, und da hat Nikodemus ja ganz recht, also ich kann auch nicht von vorne anfangen, kann auch nicht wieder zum Baby werden. Und ist die bittere Nachricht des heutigen Tages, ihr müsst euch mit eurem Körper abfinden und es wird nicht besser. Weil das Ende auf dieser Linie ist eben das Ende, verfällt. Und dann sagt Nikodemus eben, wie soll denn das gehen? Und dann redet Jesus mit ihm eben darüber, dass er ja einen neuen Geist braucht, dass das Neue, was durch ihn kommt, eben ein neuer Geist und ein neuer Sinn des Lebens ist. Und wenn du, sagt Jesus dann, nicht aus diesem Geist, aus Wasser und Geist geboren wirst, dann hast du nicht das, wofür ich stehe. Also dann ist das Reich Gottes nicht etwas, was zu dir gehört. Also du musst in eine neue Existenz hineinkommen. Und das war so die Herausforderung für den Nikodemus. Neu ist ja das, was eben vorher noch nicht existiert hat. Uns wird ja vieles im Leben immer wieder als neu und so verkauft, aber im Endeffekt könnte man dann auch mit der Bibel sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also vieles von dem, was uns als neu angedreht wird, ist irgendwie nur kalter Kaffee, nur irgendwie aufgewärmt. Aber neu, der Begriff meint eigentlich, es ist etwas da, was vorher nicht da war. Es ist etwas existent geworden, was vorher nicht existiert hat. Und das ist die Frage, wie das denn geht. Bei Nikodemus sehen wir und lernen wir eben, es ist nicht der Körper, der neu wird. Und das, was, was sich erneuert, ist eben das, was Jesus mit Geist beschreibt. Und die Frage ist, naja, was meint das denn? Wir werden am nächsten Donnerstag da noch ein bisschen tiefer dann auch einsteigen. Aber wenn einem dieses Thema begegnet, ist ja schon die Frage, was meint das denn mit diesem neuen Geist? Wir erleben ja, dass so waren die Alpha-Abende auch aufgebaut, dass das, was wir leben, auch in die Zukunft hinein, oft einfach bestimmt ist von unserer Herkunft. Wir haben ja angefangen mit diesem Brunnen, der gespeist ist von zwei Quellen, also der Brunnen unserer Geschichte, der tief ist und unergründlich ist und der gespeist wird von zwei Quellen, eben von dieser Quelle Natur und Kultur, also das, was Gene, Familie und so sind und von das aber, was auch an Geist in Gesellschaft gegenwärtig ist, davon sind wir gespeist und das bestimmt uns und das prägt uns. Das, was wir in die Zukunft hinein leben, ist oft eben das, was wir aus der Vergangenheit dann auch mitnehmen. Da haben wir uns ja auch länger mit beschäftigt. Wir hatten da unterschiedliche Geschichten, auch unterschiedliche Bilder. Immer wieder merkt man auch, wenn man für sich selber darüber nachdenkt, auch gerade wenn man mit Menschen zu tun hat, jetzt, und das ist als Pastor in der Seelsorge ja oft so, wenn man irgendwo therapeutisch, pädagogisch unterwegs ist, merkt man das immer wieder. Die Geschichte lässt sich nicht einfach abstreichen. Es lässt sich nicht einfach sagen, okay, war gestern, ist vorbei und jetzt ab in die Zukunft. Nein, das, was gestern war, ist zwar irgendwie vorbei, aber prägt mich immer noch und macht mich immer noch aus. Und die Frage ist, was ist denn jetzt das Neue? Was ist denn das, was dann auch verwandelt, was dann auch den Menschen wirklich verwandeln kann? Davon ist am Ende die Bibel voll. Und die Bibel sagt dazu, dass dieses Neue und diese Verwandlung, das kann beschrieben werden mit einem Begriff, und das ist der Begriff Freiheit. Denn das, was in der Vergangenheit so an mir hängt, ist eben oft das, was man auch als Sklaverei oder Versklavung beschrieben hat. Der Mensch ist Anfang des Jahres kam ein Buch raus, der Mensch ist sich selbst ein Sklave oder so in dem Dreh. Und wo es genau darum ging, ich bin nicht frei, einfach zu tun und zu handeln und zu leben, sondern ich hänge irgendwie in meiner Geschichte drin. Und das, was uns heute als Freiheit verkauft wird, ist eben eine riesengroße Mogelpackung. Weil das, was wir meinen, was Freiheit wäre, oder was wir als Freiheit beschreiben, ist eben die sogenannte Wahlfreiheit. Da sagen wir, das ist das, was es auch zu erstreben gilt, was der Mensch hat, diese Wahlfreiheit. Er kann sich entscheiden, dies oder jenes zu tun. Aber unser Problem ist, wir können tun, was wir wollen, aber wir können nicht wollen, was wir wollen. Und da kommt wieder die ganze Geschichte auch hoch. Und das ist eine Geschichte, die uns alle ausmacht. Und wenn die Bibel von Freiheit spricht, redet sie eben nicht von dieser Freiheit, du kannst dies oder jenes, sondern redet von dieser inneren Freiheit, die ich als Wesensfreiheit ja beschrieben habe. Und das ist eben die Frage, wie gelingt das? Also wie schaffe ich einen wirklichen Neuanfang, Als Chance auch, ohne einfach zu sagen, naja, ich habe jetzt irgendwie so eine Wahlfreiheit, ich kann hier hingehen oder da hingehen, sondern wie kann in mir etwas werden, etwas, was wirklich neu ist und was mir auch dann eben nicht sagt, nicht einfach nur in eine Wahlfreiheit hineinbringt, sondern nochmal eine ganz andere Freiheit ermöglicht. Wir haben ja die Geschichte, und die ist ja für Israel dann wirklich auch konstitutiv, könnte man sagen. Wir haben ja gerade nochmal die Geschichte von Jakob gehört. Ja, also Jakob ist ja bekannt, und wir haben gehört, aus Jakob wurde dann Israel. Und es hat sich eben in dieser merkwürdigen Nacht in seinem Leben etwas verwandelt. Aber was hat sich denn verwandelt? Was ist denn neu geworden? Wenn wir uns die Geschichte von Jakob angucken, dann lernen wir eben sehr schnell, dass schon bei der Geburt, also er hatte einen Zwillingsbruder, dass schon bei der Geburt es, ja, man könnte jetzt so sagen, Rangstreitigkeiten gab, weil es geht natürlich immer um das Erstgeburtsrecht. Und Jakob und sein Bruder Esau haben eben darum gerungen, wer als erstes das Licht der Welt erblickt, um den Segen zu bekommen, den Erstgeburtssegen. Und naja, Esau hatte sich irgendwie so ein bisschen in die Pole-Position gebracht, aber Jakob hing hinten an seiner Ferse und er kam irgendwie vom ersten Augenblick nicht damit klar, dass irgendwie sein Bruder ja den Segen bekommt, den Erstgeburtssegen bekommt. Und das machte seine Prägung dann auch, oder das prägte ihn dann und das machte dann auch sein Wesen aus. Jetzt muss man natürlich wissen, okay, mit dem Segen am Ende des Gottesdienstes stellen wir uns immer unter dem Segen und denken, ja, das ist auch schon etwas Gutes, wir nehmen das mal mit, aber ändert sich dadurch in der Woche etwas, ob ihr hier gesegnet oder ungesegnet rausgeht? Wenn das so wäre, dass man den Unterschied merken würde, dann würden wir jeden Sonntag hier Stühle reinstellen. Weil dann würde man ja vom Gottesdienst nicht fernbleiben, weil wenn ich merke, also durch den Segen, dann wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht mitnehme. Ändert sich da eigentlich was durch den Segen? Jetzt muss man eben auch gedanklich nochmal in die Zeit, in die damalige Zeit zurückgehen. Und da war natürlich der Segen, der Erstgeburtssegen, nicht nur so eine spirituelle Geschichte, sondern auch eine materielle Geschichte. Der Erstgeburtssegen, und wir kennen das ja auch bis in unsere Tage hinein, der Erstgeburtssegen war damit verbunden, dass der Erstgeborene dann eben auch materiell bevorzugt wird. Und das ist eben das große Problem. Je materieller es wird, desto schwieriger wird es. Also wenn ich hier stehe und dann sage, ihr seid alle gesegnet, dann versucht er nicht irgendwie so in den Segen reinzuhüppen und vor dem anderen dann irgendwie noch was von dem Segen abzubekommen, weil wir wissen alle, naja, der Segen ist nicht materiell, er ist für uns alle gleich. Wenn aber Segen bedeuten würde, wie beim Karneval, Kamelle der Prinzgött, und ich schmeiß Goodies so in das Auditorium, dann wissen wir ja, was dann passiert. Dann versucht man irgendwie halt möglichst viel zu erhaschen, weil das ist das Problem bei dem materiellen Segen, er lässt sich schlecht teilen. Wer ihn hat, der hat ihn, und wer ihn nicht hat, hat ihn nicht. Wer das Klümpchen gefangen hat, aufgeschnappt hat, der hat's. Und wer nicht, der hat's nicht. Und das ist eben auch in der damaligen Zeit damit verbunden, dass Segen nicht einfach nur so eine spirituelle Geschichte war, sondern es war auch mit materiellem Reichtum verbunden. Und von daher war natürlich auch, ich sag mal, das Ansinnen des Jakob, möglichst viel von diesem Segen auch abzubekommen. Und man muss auch gönnen können, passt da nicht. Und wir alle merken das, wenn so die Segnungen des Staates zum Beispiel über uns ausgegossen werden oder, dann versucht man halt irgendwie vorne dabei zu sein. Dann sagt man eben nicht, okay, dann nimm du, sondern dann gucken wir alle, das liegt so in uns drin, dass wir selber eben etwas erhaschen können, weil wir genau wissen, es lässt sich. Materieller Segen lässt sich nicht so einfach teilen. Darauf ist unser ganzes System auch aufgebaut. Davon, das wird in uns hineingelegt und wir merken, es ist nichts Modernes, sondern bei Jakob und Esau war das auch schon so. Und dann hat er sich eben diesen Erstgeburtssegen erschlichen, weil der Vater wurde dann so schwach, dass er wusste, er wird bald sterben. Er wollte noch mal eine bestimmte Mahlzeit haben und hat Jakob mit Hilfe seiner Mutter ihm diese Mahlzeit ihm bereitet, ihm gegeben und er wurde gesegnet. Kennen wir bis zum heutigen Tage diese Geschichten. Also vieles von dem, wenn man auf Familienfeiern dann ist, was an Stress dann dort vorhanden ist, hat eigentlich mit so einer Geschichte etwas zu tun. Da hat sich eben der eine mehr vom Erbe unterm Nagel gerissen. Schon vor dem Tod der Eltern und so weiter und so weiter und so weiter. Und vieles von dem, was an Streitigkeiten da ist in dieser Welt, hat eben etwas damit zu tun, dass ich den Eindruck habe, eben ich bin zu kurz gekommen. Das Leben ist nicht gerecht mit mir und ich muss halt jetzt irgendwie gucken, dass ich das irgendwie ausgleiche. Und das fängt in der Familie an und das geht bis in die weltweite Politik hinein. Das ist ein Verhalten, was der Mensch hat. Und dann in dieser Geschichte von Jakob und Esau lernen wir eben, dass es da eine Verwandlung gibt und dass da wirklich etwas Neues hineingekommen ist, was vorher, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube schon, man kann sagen, so nicht existiert hat. Jakob wusste, dass er sich mit seinem Bruder wieder treffen muss. Er kam zurück nach Kanaa und wusste, naja, mein Bruder hat noch eine Rechnung mit mir offen. Und dann gibt es die eine Geschichte, die wir lesen, dass Jakob des Nachts schläft und er sieht den Himmel offen und sieht dann die Engel vom Himmel zur Erde hin und her marschieren und sie verkünden ihm eben etwas oder geben ihm etwas eben mit von dem, was das Leben eben auch zutiefst ist und meint. Und als er dann wieder wach wird, ist er ganz angetan von dieser Gottesbegegnung und sagt, gibt dann dieses Gelübde ab, wenn Gott mir dies und jenes tut, und das kann eben auch bedeuten, wenn Gott mich segnet, wenn Gott mir dies und jenes tut, dann werde ich ihn als mein Gott anerkennen. Dann soll er mein Gott sein. Auch das ist eine Geschichte, die wir alle kennen, ob jetzt religiös oder areligiös. Ich verehre den, der mir Gutes tut. Und so war Jakob auch. Er hat den Himmel offen gesehen, hat etwas begriffen von dem, was das Leben zutiefst ist und sagt dann zu Gott, wenn du mich segnest, dann sollst du mein Gott sein. Ja, sehr oft geht es eben auch andersrum. Das Leben funktioniert nicht so, wie man sich das wünscht. Und ja, dann macht man eben erstmal einen Strich unter die Beziehung zu Gott. Das ist das, was Jakob da erlebt und macht sich dann auf den Weg. Und ein paar Kapitel weiter lesen wir dann, wie es zu dieser Begegnung kommt. Jakob hört, dass Esau ihm begegnet, dass Esau ihm entgegenkommt mit 400 Mann. Und was heißt das eigentlich? Das heißt, Jakob muss sich mit seiner Geschichte auseinandersetzen, mit dem, was hinter ihm liegt. Die Gottesbegegnung ist nicht so ein, sag mal, Zaubersalz, wo auf einmal aus dem Himmel eben über uns es regnet und regnet und regnet und alles ist gut. Nein, das war der erste Schritt. Die Gottesbegegnung, das war der erste Schritt. Aber der zweite Schritt war, Jakob musste sich mit seiner Geschichte auseinandersetzen, mit Esau auseinandersetzen. Eine Frömmigkeit, und das merkt man dann im Leben auch sehr schnell, eine Frömmigkeit, die an der Himmelsleiter stehen bleibt und sagt, ah, jetzt ist ja alles gut, jetzt ist ja alles schön. Das ist eine Frömmigkeit, die auf halbem Wege stehen bleibt. Weil das, was diese Gottesbegegnung will, ist, dass wir uns mit unserer Geschichte beschäftigen, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, was uns prägt. Weil Neuanfang ist kein Hokuspokus, sondern Neuanfang ist die Lösung und die Loslösung für das, was mich in der Vergangenheit auch, aus der Vergangenheit auch festhält. Und so musste sich Jakob dann damit beschäftigen und macht sich auf den Weg, seinem Bruder zu begegnen und wusste genau, der hat schlechte Laune. Schon Jahrzehnte her, aber ich habe ihn beschissen, habe ihn um seinen Erstgeburtssegen gebracht und der ist auf mich nicht gut zu sprechen. Hat er ja auch schon anklingen lassen. Und dann entwickelte er eben so eine Taktik, wie man das macht. Eben er teilt sein Lager auf und schickt schon mal vorab so ein paar Geschenke und um seinen Bruder gnädig zu stimmen. Und dann kommt die nächste Nacht. Die Nacht vor dieser Begegnung. Und wir wissen, dass in den Nächten immer auch Entscheidendes passiert. Da kommt dann auch der Traum eben mit dem Spiel, weil beim Traum sind wir nicht mehr einmal die Regisseure unseres Lebens, sondern es passiert etwas mit uns aus dem, was unbewusst in uns ist. Jakob legt sich nieder und er träumt und merkt auf einmal, da ist ein Mann, der mit ihm ringt. Jetzt kann man, ja, die Stelle ist wirklich interessant. Also ist es klar, ist es nicht irgendwie so ein Halunke da, der aus der Nachbarschaft kommt, ihn überfallen will, sondern es ist, manchmal wird er als Engel dargestellt, es ist Gott, der mit ihm ringt. Und die ganze Nacht über. Die ganze Nacht ringt dieser Mann mit Jakob und Jakob ringt mit ihm. Und sie sind gegenseitig nicht in der Lage, sich zu überwinden. Und dann kommt der neue Morgen. Also der neue Morgen ist schon ganz da, ganz nah. Er ist möglich, der Neuanfang ist schon ganz nah, aber er ist noch nicht durchgebrochen. Und dieser Mann sagt zu Jakob, lass mich, ich muss weg. Und Jakob hat sich in ihn verkrallt und sagt ihm, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Worum wurde hier gerungen? Bei Jakob, bei uns. Zuallererst wurde darum gerungen, dass Jakob die Selbstverfügung über das, was Segen ist, abgibt. Weil das ist das, was er probiert hat. Damals am Sterbebett seines Vaters und. Sich selbst den Segen zu erarbeiten, sich selbst voranzubringen. Und davon sind wir voll, ja, davon ist unsere Zeit und unsere Gesellschaft voll. Du selber musst. Und wenn du nicht, dann, nicht hast, dann liegt es daran, dass du selber nicht genug. Und das ist ja unser Mantra. Das ist ja auch das, was wir in den Koalitionsverhandlungen gerade wieder neu verhandeln, wie man denn dazu steht. Und Jakob war ein Mann, der sich darum gekümmert hat, den Erstgeburtssegen zu bekommen. Er konnte nicht damit leben und wollte sich nicht damit abfinden, Zweiter zu sein im Leben. Und er selber hat eben alles dann versucht, um diesen Segen zu bekommen und hat ihn auch bekommen. Er hat sich am Ende selbst gesegnet. Und was ist daraus geworden? Zerbruch in der Familie, Zerbruch mit sich selbst. Esau war ja sein Zwillingsbruder. Man könnte auch nochmal über diese Konstellation nachdenken. Er ist daran kaputt gegangen. Und wie viele Menschen sind dadurch, dass sie meinten, indem sie jetzt ihren Bruder, ihre Schwester, was weiß ich, was irgendwie übervorteilen, dann daran zerbrochen. Weil am Ende haben sie vielleicht die Taschen voller Geld gehabt, aber eine beschädigte Seele davon getragen. Das war das Erste, um das es ging, dass dieser Mann, dem Jakob, diesen Segen, diese Selbstverfügung über den Segen abbringen wollte. Und Jakob merkte, er braucht von diesem Mann, den er nicht überwinden kann, braucht er Segen und bittet ihn dann, segne mich. Und dann diese merkwürdige Frage. Also wir gehen mal davon aus, ob Engel Gott, naja, streiten uns jetzt nicht drüber. Jakob ringt mit Gott. Und dann kommt diese merkwürdige Frage, nachdem sie eine Nacht lang miteinander gerungen haben. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Ist wie damals, als ich es jetzt nochmal gelesen habe, wurde ich nochmal an die Ursprungsgeschichte erinnert, als Gott dann kommt und sagt, Adam, wo bist du? Als wenn Gott nicht wüsste, wo Adam ist. Wenn er nicht weiß, wo Adam, wenn er hinterm Strauch ist, wo er ist. Naja, was ist das für ein Gott? Und jetzt ringt Gott hier mit Jakob und dann fragt er ihn, wie heißt du? Was ist das für eine merkwürdige Frage? Weiß Gott nicht, wie Jakob heißt? Und jetzt wird ein Bogen gespannt zum Anfang der Unheilgeschichte. Denn so wurde Jakob schon mal gefragt, wer bist du? Wie heißt du? In dem Augenblick, als sein Vater den Segen zu geben hatte. Wer bist du? Und was hat Jakob gesagt? Ich bin's, dein Sohn Esau. Warum? Weil er wusste, dass Jakob nicht ausreicht, um den Segen zu bekommen. Reicht nicht aus. Ist zu wenig. Er kann nichts daran machen, hat es versucht, schon im Mutterleib, ist zu wenig. Wer bist du? Ich bin Esau. Warum? Lässt jemand ein Buch schreiben und schreibt seinen Namen drauf als Autor? Warum sucht sich im Internet jemand Fakten, Texte zusammen, tackert die zusammen und gibt sie als seine Doktorarbeit aus? Warum? Weil man eine Ahnung davon hat. Ist zu wenig. Es reicht nicht. Warum sind wir so an vielen Stellen, dass wir, wenn wir danach gefragt werden, wer wir sind und wie unser Name ist, dass wir nicht ehrlich darauf antworten? Weil wir genau wissen, ist zu wenig. Ich weiß nicht, ich vermute mal, die meisten von euch kennen das. Im Handwerk ist das vielleicht nicht so, so ein Thema, weil im Handwerk wird es sehr schnell klar, ob du etwas kannst oder nicht. Aber bei allen Leuten, die irgendwie, ich sag mal, weniger materiell arbeiten, die tragen in sich immer eine Angst. Irgendwann fliegt es auf, dass ich eine Nulpe bin, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Kennt ihr das? Das Leben ist einfach an so vielen Stellen mehr Schein als Sein. Die eigene Existenz reicht nicht aus. Wer bist du? Ich bin Esau. Vieles von dem, was uns an Entwicklung in die Zukunft hindert, hat etwas damit zu tun, dass wir lauter, sagen wir, Esau-Identitäten hinter uns haben, wo wir gesagt haben, ich bin der, ich kann das und. Und hoffen nur, dass nicht irgendwann jemand das rausbekommt. Und dann ringt dieser Mann mit ihm und fragt ihn, wer bist du? Wer bist du? Als wenn Gott nicht wüsste, mit wem er es dort zu tun hat. Aber die Frage ist, weißt du, mit wem du es bei dir zu tun hast? Wer bist du? Und dann antwortet Jakob, ich bin Jakob. Ich bin gar nicht Esau. Ich bin Jakob, der Fersenhalter. Esau hat ja vorher beschrieben, dass der mich da beschissen hat um mein Erstgeburtsrecht. Das ist ein Betrüger. Dafür steht Jakob. Ja, das bin ich. Du ringst hier mit einem Betrüger. Du ringst hier mit einem Aufschneider. Du ringst hier mit einem, der sich mit fremden Federn schmückt. Du ringst mit Jakob. Und darum ging es bei dieser Frage, dass Jakob sich mit sich selbst auseinandersetzen muss. Wer bist du denn? Der du versuchst irgendwie zu scheinen oder der du wirklich bist? Sören Kierkegaard hat das ja mal beschrieben. Sünde ist, verzweifelt man selbst oder verzweifelt nicht man selbst sein zu wollen. Ja, wer bist du denn? Und es ist nicht so einfach zu sagen, ich bin Jakob, Fersenhalter, Betrüger. Ich bin Thorsten, Aufschneider, Fersenhalter, Betrüger. Und in diesem Augenblick entsteht das Neue. Und das ist das Atemberaubende. Das Neue ist das, was eigentlich schon da war, zu dem Jakob nie den Mut hatte, zu stehen. Das ist das Neue. Nicht irgendwie so eine Weiterentwicklung, irgendwie eine Neuentwicklung, sondern das Neue ist, dass du dich hinstellen kannst auf deine Füße und sagen kannst, der bin ich. Und so bin ich. Mehr nicht. Nee, mehr nicht. Wie mit den ganzen Ecken und Kanten und Fehlern und. Ja, genau mit denen. Der bin ich. Und dann wird er gesegnet. Und dann entsteht in ihm das Neue. Dann wird aus Jakob Israel. Ein Bild für Neuanfang ist ja auch der Sonnenaufgang, der neue Tag, der kommt. Und wieder spannend, und die Bibel ist so unglaublich gut und schön und weise und tief, und wieder spannt der Autor dieses Textes einen Bogen. Denn am Ende geht die Sonne auf. Ja klar, Datumsangabe, haben die ganze Nacht gerungen und irgendwann, ja. Nee, so ist die Bibel nicht. Denn die Sonne ist vorher untergegangen. Und wisst ihr wo? Das können wir dann in Genesis 28 dann auch nachlesen, dass nachdem Jakob aus dieser Zerbrochenheit herauskam, schreibt der Autor eben, dass die Sonne untergegangen ist. Natürlich ging sie immer auf, die Zeit linear ging weiter. Aber in Jakob fing kein neuer Morgen an, ging die Sonne nicht mehr auf. Kennt ihr das? Wenn man merkt, dass man sich mehr und mehr verstrickt in den Lügen und Ausreden und Entschuldigungen und, die ich nehme, um irgendwie die Vergangenheit, das was war, irgendwie zu kaschieren. Und der Wunsch ist ja immer, dass das im Dunkeln bleibt, dass bloß keiner drauf kommt, was damals passiert ist. Und das, was man nicht will, ist, dass darüber die Sonne aufgeht, dass da Licht hineinkommt. Man hat in sich so eine Ahnung, Menschen, die eben nicht mehr in die Zukunft gehen können, weil sie von dem gehalten werden, dass das die Lösung wäre, aber man hat Angst, weil das ist ja irgendwie zerstörend. Die Sonne ist im Leben von Jakob untergegangen, vor langer, langer Zeit. Und jahrzehntelang hat er in dieser Finsternis gelebt, weil er immer als Esau verschnitt durch die Welt ging und niemals als Jakob. Und in dieser Nacht, vor der Begegnung mit seinem Bruder, verwandelt sich das. Und aus Jakob wird Israel. Und dann geht die Sonne auf in seinem Leben. Und er begegnet seinem Bruder Esau. Und er schickt wieder strategisch klug ein bisschen was vorneweg. Und dann sehen sich die beiden Brüder nach langer, langer Zeit, nach all den Verletzungen, nach all dieser Ungerechtigkeit zum ersten Mal wieder. Was machen sie? Sie fallen sich in die Arme und weinen, weil sie beide Schaden genommen haben an dieser Geschichte. Weil sie beide gemerkt haben, dass in ihrem Leben die Sonne untergegangen ist. Und dann fragt ihn Esau, sag mal, was machst du denn mit deiner ganzen Spucke, die da kommt? Da sagt er, eigentlich wollte ich kaufen. Er sagt, ich brauche das nicht, sagt Esau. Ich habe doch genug. Der Weg in die Zukunft hat etwas damit zu tun, ob ich eine Kraft im Leben bekomme, die mir Frieden schenkt und Frieden schafft mit meiner Zukunft. Der Weg in die Zukunft hat vor allem etwas damit zu tun, dass ich nicht mehr mein großer Bruder, meine große Schwester, mein Vater, meine Mutter kopieren muss. Dass ich nicht mehr so tun muss, als wäre ich jemand anders, sondern dass ich damit aufhören kann und ich selbst sein kann und sagen kann, ich bin's, Jakob. Denn darauf ruht Segen. Und das will uns in diesen Tagen wieder neu begegnen. In diesen Tagen, wo wir auf die Passions- und dann die Auferstehung zugehen. Nicht wieder das Abfeiern von irgendeinem Fest. Nicht wieder hier sein, weil man versucht, vom Segen etwas irgendwie zu erhaschen. Der geht auch durch die Kamera zu den Endgeräten hin. Nein, diese Tage dienen dazu, dass ich wieder neu es wagen kann, zu sagen kann, ich bin's, Jakob. Ich bin's, Hendrik. Ich bin's, Helge. Petra, Irmgard. Ich bin's, Thorsten. Und dann diese wunderbare Erfahrung. Gott, der mich über alles liebt, ist gegenwärtig und will mich segnen, damit mein Leben eine neue Zukunft bekommt. Also, Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten.